Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe die Predigt für heute überschrieben mit die Botschaft vom Kreuz. Wenn man in einen Schmuckladen geht, da kann man Kreuze für jeden Geldbeutel kaufen. Egal aus Silber oder Gold, egal ob mit oder ohne Brillanten, alles ist kein Problem. Und viele Menschen in unserem Land dekorieren ihren Hals mit so einer Kette und haben keinen blassen Schimmer vom schrecklichen Hintergrund des Kreuzes. Ich bin vor reichlich 2 Jahren mit meiner jüngsten Tochter im Herbst eine Woche an der Ostsee gewesen. Wir haben Tagesausflug nach Warnemünde gemacht und wir sind da auch in so einem Schmuckladen gelandet, weil ich mir für mich überlegt hatte, ich möchte gerne eine Kreuzkette haben. Aber ich habe lange gezögert, das umzusetzen, eben weil es bei mir kein Schmuckstück sein sollte, sondern es sollte Ausdruck sein meines Glaubens. Szenenwechsel. Mich sprach ein Moslem an mit einer ziemlich spitzzüngigen Frage. Und zwar, warum denn die Christen alle ihre Kirchen und Bibeln und was sie sonst noch so haben, mit einem Kreuz versehen? Schließlich sei das ja ein Instrument des Todes. Und ich dachte, recht hat der Mann. Nun muss man wissen, dass Jesus im Islam eine wichtige Rolle spielt. Nach Mohammed ist er der zweitwichtigste Prophet bei ihnen, aber spätestens bei der Kreuzesfrage, da hört das Gespräch auf. Denn in ihren Augen wäre das ein Zeichen der Schwäche, der Fehlbarkeit Gottes, wenn Gott am Kreuz gestorben wäre. Mal ganz davon abgesehen, dass es in ihren Augen Gotteslästerung ist, Jesus Gott gleichzustellen. Für sie steht das Kreuz für Niederlage und Schwäche und niemals für Gott. Für uns Christen ist Karfreitag im Zusammenhang mit Ostern der wichtigste Feiertag, den wir haben. Ich bekam in der zurückliegenden Woche eine Diskussion im Radio mit, wieso es denn verboten sei, am Feiertag zu feiern. Das Tanzverbot sei überholt und wird abgeschafft. Für die Moderatorin war klar, wenn schon Feiertag, dann auch feiern. Jeder soll doch tun und lassen, wozu er oder sie Lust hat. Nun ist das für uns Christen eine klare Sache. Das Wort Feiertag hat für uns mit diesem Datum verbunden eine völlig andere Bedeutung. Und genau dieser müssen wir uns immer wieder neu vergewissern. Im Evangelium gerade eben, da haben wir eine Schilderung von Johannes dem Jünger gehört. Er war ja derjenige, der als einziger von den 12 Aposteln mit am Kreuz stand. Der Predigtext, der für heute vorgegeben ist, der kommt aus Matthäus 27. Und Matthäus schildert es genauso, aber hat in gewissen Punkten auch seinen eigenen Blickwinkel, genauso wie Lukas und Markus. Ich würde euch gerne nochmal mit hineinnehmen in den Text des Lukas. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gab es ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt, und da es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn nun aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Und sie saßen da und bewachten ihn. Und oben über sein Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Da wurden 2 Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ja, du den Tempel abbrichst und baust ihn in 3 Tagen, Hilf dir doch selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Er ist der König von Israel, er steige nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lama, Asabtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft Elia. Und zugleich mit einer von ihnen nahm einen Schwamm gefüllt mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprach, halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Das Kreuz bestand aus zwei Teilen. Ein Längsbalken, der vor Ort war, und einen Querbalken, der wog so um die 50 Kilo, den die zum Tode Verurteilten allermeist zur Hinrichtungsstätte selber tragen mussten. Am Längsbalken, auf der Mitte des Körpers, fand sich zudem ein hölzerner Knopf, und darauf wurde der Gekreuzigte platziert. Wenn der nicht dort gewesen wäre, dann hätte es ihm die Hände abgerissen, weil die Hände, da wurden meistens Nägel durchgeschlagen. Und so wurde der Tod noch qualvoller, weil er sich dadurch noch 12 Stunden, manchmal sogar 2 oder 3 Tage hinzog. Die Römer hatten diese Tötungsmethode perfektioniert. Es war ein schier endloses Auf und Ab, Fieber trat ein und das wiederum verursachte Durst. Die Entzündung der Wunden legte sich schnell auf die inneren Organe wie Herz und Lunge. Kopfschmerzen nahmen ein furchtbares Ausmaß an. Und nach erstarrten Glieder und Leib. König David sprach es sicher für sich aus, aber für ihn unwesentlich auch in Bezug auf Jesus, und wir haben es vorhin in der Psalmlesung gehört. Ich bin wie Wasser ausgeschüttet und alle meine Knochen sind ausgelenkt, mein Herz ist wie Wachs, es ist in der Mitte von meinen Gedärmen geschmolzen. Es ist eine der grausamsten Hinrichtungsmethoden, die die Menschheit kennt. Und all das tat man Jesus an. Nichts, aber auch gar nichts blieb ihm erspart. Und zuvor war unser Herr schon auf das Übelste gefoltert worden, in die Peitschen waren Metall- und Knochensplitter eingearbeitet und dann pressten sie ihm noch eine Dornenkrone auf den Kopf und huldigten, wie sie meinten, den König der Juden. Und selbst der letzte Gang nach Golgatha glich einem spießruten Lauf durch eine aufgeheizte, hasserfüllte Menge. Man ergötzte sich und gaffte zu diesem Schauspiel. Golgatha war gleichzeitig die Müllkippe der Stadt, die Müllkippe von Jerusalem. Dort entsorgte man Abfall und verbrannte ihn. Jesus wurde zum Abfall der Menschheit gemacht, den es zu entsorgen galt. Übrigens, der Name Schädelstätte hat nichts mit Schädeln der Hingerichteten zu tun, sondern dieser Name kommt von der Form des Hügels Golgatha her. Und dazu kam noch ein weiteres. Nach jüdischem Recht durfte eigentlich immer nur ein Verbrecher gekreuzigt werden. Für Jesus bedeutete die Hinrichtung mit 2 Schwerverbrechern eine weitere, eine neue Schande. War alles schon so bestialisch genug, so bedeutete diese Situation eine zusätzliche Verschlimmerung der Schuld. In Jesaja 53, Vers 7 lesen wir: Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und jetzt kommen wir zur speziellen Schilderung von Matthäus. Matthäus legt den Wert drauf auf die Menschen, die direkt am Kreuz waren. Wir fangen mal an mit den Pharisäern. Da steht in Matthäus 27, 42, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Na, wenn er schon der König von Israel sein will, dann steige er nun herab vom Kreuz, dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut und jetzt wollen wir mal sehen, der soll ihn erlösen, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn hat er schließlich gesagt, ich bin Gottes Sohn. Es ist interessant, was die da sagen. Die sagen, wenn Jesus vom Kreuz herabsteigt, dann wollen wir an ihn glauben. Zuvor hatten sie Jesus schon zigmal erlebt. Sie hatten ihn erlebt, wie er gesprochen hat, vollmächtig vom Reich Gottes. Sie hatten erlebt, wie er Kranke geheilt hat, und dennoch haben sie nicht geglaubt. Manchmal sagen heute Leute dasselbe: Ja, wenn Jesus da wäre, es müsste bloß ein richtiges Wunder passieren, dann würden wir glauben. Und wisst ihr, was ich sage? Ich glaube es nicht, dass sie dann glauben würden. Die Vorübergehenden waren nicht anders. Sie sprachen: Der mit dem Tempel absprichst, baust ihn 3 Tage auf, hilf dir doch selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Das waren die, die da standen. Und selbst Matthäus schreibt, die mitgekreuzigten Schwerverbrecher taten genauso. Vers 44, desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Was musste Jesus nicht alles erdulden? Man versuchte, Jesus mit Galle zu tränken, einem wermutartigen, mit Myrrhe versetzten Wein. Bitter schmeckte der. Es war eine Art Betäubungsmittel, um die Schmerzen etwas erträglicher zu machen. Und dann warfen sie das Los um seine Kleider, denn nach römischem Recht gehörten sie den sogenannten Nachrichtern, also den Soldaten. Jedes der 3 Kreuze wurde von etwa 4 Soldaten bewacht, denen ein Hauptmann Befehlshaber war. Und Jesus hängt am Kreuz und leidet. Von mittags 12 Uhr bis nachmittags 15 Uhr kam eine Dunkelheit über das Land. Die Stunde der Finsternis ist da. Die meisten Spötter waren ihrer Wege gegangen. Es ist Stille. Und in diese gespenstische Situation ruft Jesus mit letzter Kraft: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das sind die Anfangsworte von Psalm 22, die unser Herr da betet. Jesus' Seele muss finsterste Nacht erleben. Einige von den wenigen, die noch da standen, meinten, dass jetzt Elia ruft, und warteten auf eine Sensation. Aber für unseren Herrn und Heiland ist es das irdische Ende. Er neigt sein Haupt und stirbt. Pilatus hat über seinen Kopf eine Tafel anbringen lassen, Vers 37, dies ist Jesus, der König der Juden. Und spätestens an dieser Stelle muss die Frage gestellt werden, warum tut Gott das? Warum geht sein Sohn, das Liebste, was der Vater hat, diesen Weg? Und die Antwort, die ist einfach und folgenschwer. Weil Gott Sünde und Schuld hasst. Weil Gott Sünde und Schuld hasst. Und zwar Sünde und Schuld von uns Menschen. Ist das Alte Testament noch von diesem ständigen Wechsel geprägt auf die Schuld des Volkes Israel, folgte immer die Strafe Gottes? So durchbricht Gott diesen immerwährenden Ablauf selber aus freien Stücken. Wir Menschen, wir können niemals vor Gott als gerecht dastehen. Gott hatte es satt, weiter zu strafen. Allein aus diesem einen Grund stirbt Jesus Christus, sein geliebter Sohn, am Kreuz. Der Prophet Jesaja sagt es lange voraus. Wir lesen es in Jesaja 53, die Verse 4 und 5. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert werden. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Und der Apostel Paulus nimmt das im 2. Korintherbrief auf, in dem er schreibt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir ihm in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus nahm dort am Kreuz nicht nur stellvertretend unsere gesamte Schuld auf sich, sondern er trug auch die gerechte Strafe, den Zorn Gottes, der eigentlich uns gegolten hätte. Und durch sein vollkommenes Sühneopfer sind wir frei und der Zorn Gottes ist gestillt. Paulus schreibt in Römer 5, um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein auch das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Was heute nicht zum Predigtext gehört, das schreibt Matthäus ein wenig später in Vers 54. Da sagt der Hauptmann, der dort mit am Kreuz stand, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Wisst ihr, so bringt Karfreitag Versöhnung mit sich. Es ist ein ermutigender Tag. Wenn du von ganzem Herzen glauben kannst, Jesus starb auch für meine Schuld, dann weißt du ja um dein Versagen. Dann hast du ein von Gott geöffnetes Herz. Deine Augen, deine inneren Ohren, deine Seele wurde vom Herrn berührt. Gottes Sohn starb, damit wir Leben haben über den irdischen Tod hinaus. Die Finsternis blieb nicht, sondern verwandelte sich in Licht. Es ist vollbracht. Der Weg ist frei. Und dafür sollen und wollen wir unserem Gott von ganzem Herzen danken und ihm die Ehre geben. Und genau deshalb ist Karfreitag ein besonderer Tag. Ein Feiertag für uns. Einerseits ein Tag, wo wir unsere Knie beugen und schweigen, weil wir unser tägliches Schuldigwerden vor Gott und anderen Menschen wissen. Aber andererseits, weil wir glauben, dass es nicht beim Sterben Jesu geblieben ist, sondern auf Karfreitag folgt Ostern. Der Sieg über Schuld, Trauer und den Fluch Gottes über uns Menschen. Es ist kein Tag, wie es die Welt versteht, sondern in aller Trauer der Aufbruch zu neuem, zu unvergänglichem Leben. In Jesu Namen. Amen.